Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. In der heutigen Sendung wollen wir wissen, warum das Betriebsrentenstärkungsgesetz Murks ist. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Studiogast, den Finanzjournalisten Helmut Achatz. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist. Zum 1. Januar 2018 ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft getreten. Das Wort Betriebsrentenstärkungsgesetz an sich ist ein ziemliches Wortungetüm, bestehend aus 8 Silben mit 29 Buchstaben, und die Frage, warum bedarf es eines Stärkungsgesetzes überhaupt oder was soll eigentlich ein Stärkungsgesetz sein, steht direkt im Raum oder lässt gar einen zahnlosen Papiertiger vermuten. Doch erstmal der Reihe nach. Die Ex-Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, SPD, lobt ihr Betriebsrentenstärkungsgesetz über den grünen Klee. Kein Wunder, ist es doch ihr Baby, für das sie jahrelang gekämpft hat. Tatsächlich wird die Reform nach diversen Nachbesserungen gelobt. Von Gewerkschaften, Arbeitgebern, Produktanbietern und Beratungsunternehmen, meinte zumindest die Frankfurter Allgemeine vom 3. Januar 2018. Verständlich, denn es profitieren alle davon, außer die Versicherten selbst. Das hat den Versicherten bisher allerdings noch keiner gesagt. In dieser Sendung wollen wir die Fehler dieses Gesetzes der Reihe nach aufdecken. Doch erst einmal die Frage, was ist eigentlich eine Betriebsrente? Im Oktober 2017 habe ich eine ganze Sendung über betriebliche Altersversorgung gemacht, die ich auch auf der LoRa Homepage als Podcast abgelegt habe. Erstmal eine kleine Einführung. Was ist eine Betriebsrente? Hat die jeder, der in einem Betrieb arbeitet?
Nein, Betriebsrente hat nicht jeder. Der Verbreitungsgrad liegt vielleicht bei 60%. Die Minijobber eingeschlossen sind es sogar nur 50%. Es gibt 5 Durchführungswege. Es gibt die Direktversicherung, es gibt den Pensionsfonds, die Pensionskasse und die Direktzusage oder Unterstützungskassen. Wenn man das auf die Zahlen umlegt, sind 8,1 Millionen Direktversicherung, das macht eine Versicherungssumme von 228 Milliarden Euro aus, eine ganze Menge. Die Versicherungssumme der Pensionskassen liegt bei 143 Milliarden. 4,8 Millionen Arbeitnehmer zahlen aktiv in eine Pensionskasse ein. 1,8 Millionen Versicherte besitzen zwar einen Rentenanspruch, zahlen aber nicht mehr ein. Und was den Monatsbeitrag betrifft, zurzeit 2016 sind die letzten Zahlen. Der Monatsbeitrag betrug durchschnittlich 105 Euro bei einer Entgeltumwandlung.
Und was bitte bedeutet jetzt Entgeltumwandlung?
Entgeltumwandlung, schwieriges Wort. Kann dazu auch sagen Gehaltsumwandlung. Bedeutet, dass der Arbeitnehmer einen Teil seines Bruttogehalts für die betriebliche Altersvorsorge abzwackt. Der Arbeitgeber ist der Versicherungsnehmer, der Arbeitnehmer ist der Begünstigte.
Wen betrifft denn eine Betriebsrente? Oder anders gefragt, wie kommt man in den Genuss einer Betriebsrente?
Ja, am besten wäre es natürlich, der Arbeitgeber zahlt die Betriebsrente ganz. In der Regel ist es aber nicht so. In der Regel zahlt er nur einen Teil dazu oder manchmal leider gar nichts.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Auf eine firmenfinanzierte Rente habe ich keinen Anspruch. Das entscheidet alleine die Firma, ob es das gibt oder nicht. Auf eine eigenfinanzierte Rente habe ich einen Anspruch. Die muss meine Arbeitgeberin mir anbieten, wenn ich sie haben will.
Im Prinzip ist das so. Im Prinzip. Sozialabgabenfrei sind 260 Euro im Monat oder 3.120 im Jahr. Steuerfrei sind es immerhin 520 Euro im Monat. Jetzt kommt's aber. Ist die spätere Rente höher als 150 Euro im Monat, zahlen gesetzlich krankenversicherte Rentner darauf den vollen Krankenkassenbeitrag. Wenn der Arbeitgeber nicht ordentlich was dazu zahlt, wird das zum Verlustgeschäft.
Dazu kommen wir später noch im Detail. Jetzt gehen wir erst einmal davon aus, wir haben bereits eine Betriebsrente, für die das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz gilt. Wir wollen in dieser Sendung ja über die Fehler dieses Gesetzes sprechen. Wo ist denn da der Fehler?
Fehler? Wir haben 12 Fehler.
Gleich 12 Fehler? Na, dann können wir eigentlich nur erstmal der Reihe nach anfangen. Was ist denn der erste Fehler?
Okay, kommen wir zum ersten Fehler. Warum gibt es das Gesetz erst ab 2022? Im Betriebsrentenstärkungsgesetz heißt es, ich zitiere, Übergangsvorschrift, Paragraph 1a Absatz 1a gilt für individual- und kollektivrechtliche Entgeltumwandlungsvereinbarungen. Sorry, schwieriges Wort. Die vor dem 1. Januar 2019 geschlossen worden sind. Erst ab dem 1. Januar 2022. Und in 1a steht, der Arbeitgeber muss 15% des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung weiterleiten, soweit er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Also, besser bis 2019 warten oder bis 2022, oder?
Also, ehrlich gesagt, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber es ist ja wohl nicht selten, dass ein Gesetz erst ab einem bestimmten Stichtag in Kraft tritt.
Damit wären wir automatisch bei Fehler Nummer 2. Der Arbeitgeber spart sich Sozialversicherungsbeiträge, muss aber nur 15% davon ausgleichen, indem er den Beitrag an die Pensionskasse, an den Pensionsfonds oder die Direktversicherung weiterleitet. Die wiederum, die müssen die weitergeleiteten Beträge ja verwalten. Das kostet natürlich Geld, sodass dem Versicherten keine 15% gutgeschrieben werden.
Was bedeutet das? Wenn ich von meinem verdienten Geld 200 Euro bezahle, dann ist es für den Arbeitgeber, als ob ich dieses Geld gar nicht verdient hätte und er bezahlt keine Sozialversicherungen, zum Beispiel Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter dafür.
Tja, 200 Euro weniger reduzieren natürlich die gesetzliche Rente und die Arbeitslosenversicherung. Dazu kommt, dass bei der Versicherung ja Verwaltungsgebühren anfallen, die wiederum meine Betriebsrente reduzieren.
Das klingt aber jetzt so, als ob es für mich teuer wird.
Genau, ganz genau. Die Versicherungen reden gern von der ach so tollen Verzinsung der Lebensversicherungen. Diese Zinsen beziehen sich aber nur auf den Sparanteil. Klingt kompliziert, Sparanteil. Was ist Sparanteil? Das sind meistens nur kaum mehr als 70% der wirklich eingezahlten Beiträge. Denn 30% gehen für Abschlussprovision, Vertriebsaufwand, Verwaltungsgebühren und Todesfallschutz drauf. Damit nicht genug, wenn der Beschäftigte in Rente geht, hält die Krankenkasse die Hand auf. Die Rede ist von Doppelverbeitragung.
Doppelverbeitragung ist jetzt wieder ein Wortungetüm, wo man sich erst einmal nichts vorstellen kann. Was bedeutet Doppelverbeitragung?
Das ist eigentlich der schlimmste Fehler dieses Gesetzes. Und komischerweise geht keiner drauf ein. Weder Gewerkschaften, noch Arbeitgeber, noch Produktanbieter und auch die Berater nicht. Doppelverbeitragung bedeutet, bei Auszahlung muss der Rentner den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil plus Zusatzversicherung plus Pflegeversicherung zahlen.
Wie, das muss man doch während der Arbeitsphase nicht.
Aber genau, dieser Artikel 4, selbst nachlesen am besten, der Artikel 4 im Koalitionsvertrag ist kontraproduktiv und sabotiert die betriebliche Altersvorsorge. In diesem Koalitionsvertrag, vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, steht, ich zitiere wieder, Änderung des 5. Buches Sozialgesetzbuch in Paragraph 229 Nummer 5 des 5. Buches Sozialgesetzgebung und so weiter, das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 18. Juli geändert worden ist, wird der Punkt am Ende durch folgenden Halbsatz ersetzt. Und jetzt kommt's. Außer Betracht bleiben Leistungen aus Altersvorsorgevermögen im Sinn des Paragraph 92 des Einkommensteuergesetzes. Das steht da tatsächlich drin. Mit einem lapidaren Halbsatz außer Betracht. Andrea Nahles hat das so verklausuliert, damit es ja keiner begreift. Gemeint sind damit die Direktversicherung, die Pensionskassen und die Pensionsfonds.
Aber jetzt nochmal zu der Doppelverbeitragung der betrieblichen Altersversorgung. Was bedeutet das? Ich habe es noch nicht verstanden.
Etwas schwierig. Bei Auszahlung einer Betriebsrente muss der Rentner den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil der Krankenkasse allein bezahlen. Die Arbeitgeberin spart sich durch jede Altersvorsorge in der Erwerbsphase, also während der Mensch angestellt ist, die Sozialkosten. Deswegen ist das Modell der betrieblichen Altersvorsorge für unsere Arbeitgeber durchaus lukrativ.
Also nochmal zur Wiederholung. Ich spare mir ja bei der Aktivphase auch die Sozialbeiträge.
Ja.
Aber In der Auszahlungsphase muss ich beide Beiträge bezahlen, und zwar Arbeitgeber plus Arbeitnehmeranteil, und der Arbeitgeber muss nicht mehr zahlen.
So ist es.
Habe ich es verstanden?
Ja. Der Fehler ist ja noch größer. Die Doppelverbeitragung in der betrieblichen Altersvorsorge wird nur, und die Betonung liegt auf nur, für betriebliche Riester-Renten abgeschafft. Das heißt, für alle anderen, für die Direktversicherung, für die Pensionskasse, für den Pensionsfonds, wurde sie nicht abgeschafft. Das ist natürlich etwas unlogisch. Das heißt, in der Rentenphase schröpft die Krankenkasse alle, bis auf die betrieblichen Riester-Rentner, schröpft alle anderen, die brav vorgesorgt haben. Sie werden letztlich um die Früchte ihrer Bemühungen gebracht, und die Proteste des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten haben leider nichts gebracht. Nahles hat sich in diesem neuen Gesetz, in diesem Betriebsrentenstärkungsgesetz, einfach drüber hinweggesetzt. Die ungerechte Doppelverbeitragung hätte eigentlich abgeschafft werden müssen für alle und nicht nur für die betriebliche Riester-Rente. Das fordert der Bund der Versicherten ja schon seit langem. Aber die Lobby der Krankenkassen hat sich wieder mal durchgesetzt. Alle außer betrieblichen Riester-Sparern müssen auch weiterhin doppelte Krankenkassenbeiträge für ihre Altersvorsorge zahlen. Damit ist das wichtigste Ziel des Betriebsrentenstärkungsgesetzes verfehlt.
Wer gehört denn zu den Lobbyisten in der Bundesregierung, die diese Doppelverbeitragung so unbemerkt eingeführt haben und auch dafür sorgen, dass sie bestehen bleibt?
Wer zu den Lobbyisten gehört? Gute Frage. Das ist mittlerweile klar. Es sind vor allem Ex-Krankenversicherungsfunktionäre und Versicherungsmakler, vor allem in der Union. Und einige der Unionspolitiker sitzen im Gesundheitsausschuss. Damit allerdings wird es nichts mit der Stärkung der Betriebsrente, was Sinn und Zweck dieses Gesetzes sein sollen. Wie viel Geld das ist, das brave Altersvorsorger an ihre Krankenkassen zahlen, lässt sich am besten in Zahlen ausdrücken. Seit 2000 bis 2016 sind die Beitragseinnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, aus Bezügen der betrieblichen Altersvorsorge und anderen Versorgungsbezügen, tut mir leid, klingt etwas kompliziert, deutlich gestiegen. Sie haben sich annähernd vervierfacht, von 1,5 Milliarden im Jahr 2000 auf 5,7 Milliarden im Jahr 2016. Und das Geld fehlt den Betriebsrentnern natürlich. Und deswegen schwimmen die Krankenkassen auch im Geld.
Eigentlich wollen wir über das Betriebsrentenstärkungsgesetz sprechen, kommen aber nicht drum rum, über Doppelverbeitragung von Zusatzrenten im Allgemeinen zu sprechen. Denn 2003 beschloss die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt zusammen mit Horst Seehofer das Gesundheitsmodernisierungsgesetz als Sanierungsmodell der Krankenkassen. Seit 2004 muss bei jeder Zusatzrente 10 Jahre lang voller Beitragssatz, also Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil, an die Krankenkassen überwiesen werden. Und das sogar rückwirkend für Verträge, die schon vor 2004 abgeschlossen wurden. Das sind zurzeit 18%. Ausgenommen davon sind lediglich die privaten Krankenkassen, und ab 2018 wurde auch die Riester-Rente davon ausgenommen. Denn allmählich haben die ArbeitnehmerInnen begriffen, wie wenig bei einer Riester-Rente von den Einzahlungen übrig bleibt. Nach der Pause erklärt uns Helmut Achatz, was mit einer Grundsicherung durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz passieren wird.
Ein gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank. Johann Wolfgang von Goethe.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung »Warum das Betriebsrentenstärkungsgesetz Murks ist«. Mein Studiogast ist der Münchner Finanzjournalist Helmut Achatz, der sich intensiv mit der Gesetzesvorlage auseinandergesetzt hat und daran Kritik äußert. Wir haben bereits 3 Fehler analysiert. Als schlimmster Fehler wird die Doppelverbeitragung der Betriebsrenten empfunden. Doppelverbeitragung bedeutet, dass Betriebsrentner bei der Auszahlung Arbeitgeber plus Arbeitnehmeranteil an Krankenkassenbeiträgen zahlen müssen. Außer wer privat krankenversichert ist. Denn die privaten Krankenkassen haben das bereits 2004 durchschaut und für ihre Versicherten nicht beansprucht. Für die gesetzlichen Krankenkassen hat sich diese Doppelverbeitragung dagegen als ausgesprochen lukrativ erwiesen. Doch fahren wir fort mit weiteren Fehlern des Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Was passiert mit einer Betriebsrente, wenn man auf Grundsicherung angewiesen ist?
Damit sind wir bei Fehler Nummer 4, Grundsicherung. Wer im Alter auf Grundsicherung angewiesen ist, dem wird davon die Betriebsrente abgezogen, bislang. Das heißt, er bekam bislang auch nicht mehr als jemand, der nicht fürs Alter vorgesorgt hat. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ändert das. Künftig dürfen Geringverdiener 100 Euro aus einer Betriebsrente behalten, wenn sie im Alter verarmen und auf Grundsicherung angewiesen sind. Zuzüglich dürfen sie weitere 30%, ich zitiere, des diesen Betrag übersteigenden Einkommens aus einer zusätzlichen Altersvorsorge behalten. Aber nur bis maximal 50% der Regelbedarfsstufe 1. Klingt alles kompliziert. Was ist das für ein Vorsorgeverständnis? Wer eigenverantwortlich vorsorgt, darf nur ein Zuckerl behalten, wenn es ihm im Alter schlecht geht. Was sind schon 100 Euro in 5, 10 oder 15 Jahren? Übrigens, zur Erinnerung, die Regelbedarfsstufe 1 liegt aktuell bei 416 Euro.
Und was ist die Regelbedarfsstufe?
Der Begriff kommt aus dem Sozialrecht. Regelbedarfsstufe 1 bezieht sich auf einen Alleinstehenden. Stufe 2 auf Paare, Stufe 3 auf erwachsene Behinderte, Stufe 4 auf Jugendliche von 14 bis 18 Jahren, Stufe 5 auf Kinder von 6 bis 14 und Stufe 6 auf Kinder unter 6 Jahren. Der Regelbedarf soll den Lebensunterhalt sichern und dazu gehören Essen, Trinken, Kleidung, Körperpflege, Hausrat und Strom. Das sind bei 416 Euro genau 13,86 Euro am Tag. Übrigens, in München ist der Regelbedarf bei 437 Euro. Kommt so zustande, 416 Euro plus 21 Euro Aufstockung.
Das klingt jetzt recht theoretisch. Können Sie uns da mal ein Beispiel vorrechnen?
Klar. Nehmen wir mal an, die monatliche Rente aus zusätzlicher Altersvorsorge beträgt 320 Euro. Vollständig anrechnungsfrei sind 100 Euro, von den verbleibenden 220 Euro bleiben noch 30% anrechnungsfrei, also nach Adam Riese 66 Euro pro Monat. Der gesamte Freibetrag darf indes 50% des Eckregelsatzes, sprich 50% von 416 Euro sind 208 Euro, nicht überschreiten. Mit seinen 166 Euro bleibt unser Beispiel Betriebsrentner somit im Rahmen.
Und jetzt haben wir auch schon den nächsten Fachbegriff. Was bedeutet Eckregelsatz?
Eckregelsatz. Der Eckregelsatz sind diese 416 Euro oder in München 437 Euro. Aber mit 437 Euro plus 166 gleich 603 Euro kommt in Großstädten wie München niemand über die Runden. Die Lebenshaltungskosten für einen alleinstehenden Rentner liegen laut Finanzscout24 bei rund 1000 Euro. Dabei sind nur die Grundbedürfnisse abgedeckt. Die Rentner werden also auch künftig zur Tafel gehen.
Und was sind davon dann die Folge?
Die Folge sind wachsende Armut. Die Grundsicherung im Alter ist längst kein Randproblem mehr. Mittlerweile sind mehr als eine halbe Million Rentner auf Grundsicherung angewiesen. Seit 2003 hat sich die Zahl sogar verdoppelt. Frauen sind überproportional von Altersarmut betroffen, denn die Zahl der weiblichen, oh, jetzt kommt wieder ein schwieriges Wort, Grundsicherungsempfängerinnen liegt bei mehr als 300.000, die der Männer bei schätzungsweise 217.000. Das heißt, das Armutsrisiko steigt.
Wie ist denn die Versteuerung der Betriebsrenten während der Arbeitsphase? Gibt es da nicht Steuervorteile?
Da kommen wir gleich zu Fehler Nummer 5, die Beitragsbemessungsgrenze.
Jetzt müssen wir aber Beitragsbemessungsgrenze auch noch erklären.
Beitragsbemessungsgrenze, auch wieder so ein Unwort. Beitragsbemessungsgrenze ist nicht gleich Beitragsbemessungsgrenze. Die Steuerfreiheit von betrieblichen Altersvorsorgeverträgen wurde auf 8% der Beitragsbemessungsgrenze erhöht. Sozialabgabenfrei bleiben indes nur 4%. Als Folge sieht der Bund der Versicherten, und ich zitiere, Wer zukünftig die Entgeltumwandlung bis zur steuerfreien Höchstgrenze nutzt, muss sich auf eine empfindliche Doppelbelastung seiner Betriebsrente durch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge einstellen. Das Perfide daran, der volle Beitragssatz wird in der Rente fällig, in der Rente wohlgemerkt, insgesamt mehr als 18%, wie jeder mittlerweile weiß, da ja zur Krankenversicherung noch der Zusatzbeitrag kommt und die Pflegeversicherung, Tendenz steigend. Für die betriebliche Altersvorsorge kommt das einer kalten Enteignung gleich. Wer Betriebsrenten stärken möchte, muss Betriebsrentner von solchen widersinnigen Belastungen befreien, sagt Axel Kleinlein, der Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten. Es sei völlig unverständlich, dass diese Gerechtigkeitslücke mit dem jetzt verabschiedeten Gesetz sogar noch weiter geöffnet wird, empört sich Kleinlein. Das Problem der Altersarmut lässt sich so nicht lösen. Das ist blauäugig. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist alles andere als zukunftsfähig.
Für wen ist denn eigentlich das Betriebsrentenstärkungsgesetz überhaupt gemacht?
Tja, und damit kommen wir zu Fehler Nummer 6. Gemacht für Großkonzerne, meint zumindest Andrew Hartzow, und ich zitiere wieder, das Sozialpartnermodell ist für Großkonzerne gemacht und für mittelständische Betriebe nicht zu bewältigen. So Hartzow, er ist verantwortlich für Betriebsrenten beim Finanzberater Plansecur. Der Mittelstand ist leider oft nicht tarifgebunden. Und bleibt es dabei, ist das Modell von Nahles ein Rohrkrepierer. So zumindest Hartzow. Es bleibt aber erstmal dabei. Damit sind natürlich Millionen von Arbeitnehmern außen vor. Denn von 2000 bis 2016, um nur mal ein paar Zahlen zu nennen, ist die Tarifbindung in Deutschland von 70% auf 59% gesunken. In Ostdeutschland sogar von 63% auf 47%. Das heißt, nur noch jeder Zweite ist tarifgebunden. Und wie heißt es so schön im Gesetzestext, ich zitiere wieder, soweit Entgeltansprüche auf einen Tarifvertrag beruhen, kann für diese eine Entgeltumwandlung nur vorgenommen werden, soweit dies durch Tarifvertrag vorgesehen oder durch Tarifvertrag zugelassen ist. In einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann geregelt werden, dass der Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder für eine Gruppe von Arbeitnehmern des Unternehmens oder einzelner Betriebe eine automatische Entgeltumwandlung einführt, gegen die der Arbeitnehmer ein Widerspruchsrecht hat.
Dumm nur, dass nur die Hälfte der Beschäftigten eben tarifgebunden sind.
Ja, das ist leider so.
Ja, und was wird mit den nicht tarifgebundenen Beschäftigten?
Schwierig. Im Gesetz heißt es, ich zitiere wieder, nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer können die Anwendung der einschlägigen tariflichen Regelung vereinbaren. Das klingt wie hätte, hätte Fahrradkette oder Badgy, würde Andrea Nahles sagen.
Wie sieht es denn aus, wenn ich einen neuen Job irgendwo anfange? Dann wird mir eine Betriebsrente automatisch übergestülpt, außer ich widerspreche in einer Frist von einem Monat.
Tja, so ähnlich ist es. Das ist die sogenannte Negativoption, bekannt von Zeitschriftenabos. Das heißt, wer nicht ausdrücklich Nein sagt, hat einen Vertrag. Er muss also aktiv werden, wenn er so eine Betriebsrente nicht will.
Ist mir eigentlich eine Betriebsrente garantiert, wenn ich schon Beiträge dafür einzahle?
Damit kommen wir zu Fehler Nummer 7. Fehler oder Vorteil, das sogenannte Garantieverbot lässt das ganze Betriebsrentenstärkungsgesetz zur Makulatur werden. Wer immer auch eine Betriebsrente anbietet, er muss keine Garantie über die Beitragshöhe mehr abgeben. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Versicherte das Risiko selbst trägt.
Das kann man jetzt aber kaum verstehen, dass das so ausgehandelt wurde. Kann es denn über das Garantieverbot dazu kommen, dass ich als Versicherte sogar Geld nachschießen muss, beispielsweise wenn sich die Versicherungen bei den Geldanlagen verzockt haben?
Also von Nachschießen ist nirgends die Rede. Die Beiträge verfallen nicht, steht sogar im Gesetz drin. Ansonsten kann der Betriebsrentner aber von Glück reden, wenn zumindest seine Einlagen abgesichert sind. Im Gesetz heißt das wieder verklausuliert so, ich zitiere, bei einer reinen Beitragszusage hat der Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung dem Versorgungsempfänger auf der Grundlage des planmäßig zuzurechnenden Versorgungskapitals laufende Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge zu erbringen. Die Höhe der Leistung darf nicht garantiert werden.
Und was heißt das?
Ja, das heißt, die Versicherer müssen für Betriebsrenten nach dem Sozialpartnermodell keine Deckungsstöcke mit konservativen Anlagevorschriften mehr aufbauen. Klingt sperrig. Deckungsstock. Was heißt das? Deckungsstock heißt, vereinfacht, Sicherungsvermögen. Das ist der Teil des Vermögens eines Versicherers, das nötig ist, um den Kunden, sprich den Versicherten, ihr Geld auch wirklich auszahlen zu können. Das können Staatsanleihen sein, Bares, Immobilien. Problem nur, Staatsanleihen bringen keine Rendite, Bares sowieso nicht, im Gegenteil. Damit aber entfällt jedes Argument für eine Betriebsrente. Warum bitteschön soll ein Beschäftigter einem Versicherer sein Geld geben, wenn er selbst, sprich der Versicherte, das Risiko übernimmt?
Bedeutet das, die ArbeitnehmerInnen sollen ihr Geld lieber unters Kopfkissen legen, als in eine Betriebsrente zu stecken?
Es muss ja nicht unbedingt das Kopfkissen sein. Man kann sein Geld auch gleich selbst anlegen und spart Anfangsprovision, Verwaltungsgebühr und sonstige Kosten. Als Selbstentscheider hat der Versicherte deutlich niedrigere Kosten, denn er muss keine Versicherungsadministration mitfinanzieren, die er noch etwas am Versicherten verdienen will. Mit dem Garantieverbot hat Nahles die Betriebsrente ad absurdum geführt. Wahrscheinlich ist dir das aber überhaupt nicht bewusst. Wie auch? Nahles ist seit 1988 in der SPD. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, neuere und ältere Germanistik und hat darüber hinaus Politikwissenschaften studiert. In diesem Geist ist auch das Betriebsrentenstärkungsgesetz verfasst. Wie soll sie wissen, dass Gebühren Rendite kosten? Je höher die Gebühren, desto geringer die Rendite. Das lernt jeder Betriebswirtschaftsstudent im ersten Semester.
Oder war es gar volle Absicht? Wer kann schon in die Köpfe von unseren Politikern reinschauen? Jeder, der irgendwas kauft, sei es Aktien, Immobilien oder sonst was, sollte wissen, dass man nirgends was geschenkt bekommt. Man zahlt überall Gebühren und man braucht sich nur die Prachtbauten von Versicherungen anschauen, dann ahnt man, was mit dem Geld passiert, das man als Kundin zahlt. Sowas könnte sogar auch eine Literatin auf dem Schirm haben. Nach der Pause erzählt uns Helmut Achatz, was an Verwaltungskosten beim Betriebsrentenstärkungsgesetz anfallen.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel. Heute mit dem Thema, warum das Betriebsrentenstärkungsgesetz Murks ist. Mein Studiogast ist der Finanzjournalist Helmut Achatz, der sich intensiv mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz befasst hat. Wir haben bereits 7 Fehler in diesem Gesetz analysiert. Die Vermutung, dass eine Betriebsrente nicht besonders lukrativ ist, liegt bereits jetzt nahe. Es gibt aber noch weitere Kritikpunkte. Noch sind wir mit der Analyse gar nicht fertig. Wie sieht es mit den Verwaltungsgebühren der Betriebsrenten aus?
Damit kommen wir automatisch zu Fehler Nummer 8, Verwaltungskosten. Bei einer staatlich geförderten Zusatzrente darf es nicht sein, dass die eigentlichen Gewinner Versicherungsunternehmen sind. Wenn der Staat das Rentenniveau senkt, muss er auch für einen Ausgleich sorgen. Wie das funktioniert, zeigt unser nördlicher Nachbar Schweden. Schweden hat eine effiziente Form kapitalgedeckter Altersvorsorge als Ergänzung zur staatlichen Rente aufgebaut. Schwedische Arbeitnehmer legen 2,5% ihres Lohns jeden Monat zur Seite. Der Clou dabei? Die schwedischen Altersvorsorger können wählen. Wählen, in welchen der rund 800 Fonds im System sie einzahlen. Wer damit überfordert sein sollte, zahlt in den staatlich verwalteten Fonds ein. Und dieser staatlich verwaltete Fonds, AP7 SOFA, hat seit 2000 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,5% pro Jahr erwirtschaftet. 6,5%. Trotz 2 Börsencrashs. Die Kosten belaufen sich pro Jahr nur auf, man höre und staune, 0,13% für den Aktienfonds und auf 0,05% für den Rentenfonds. Obwohl das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die verschiedenen Altersvorsorgesysteme in anderen europäischen Ländern untersucht hat, darunter auch das schwedische Modell, geht es in ihrem Betriebsrentenstärkungsgesetz mit keinem Wort darauf ein. Wer nach Schweden sucht, kommt keinen Treffer. Das heißt, Nahles wirft die Altersvorsorge den Versicherern zum Fraß vor. Denn von Rendite und Kosten in Schweden können deutsche Betriebsrentner nur träumen. Kapitallebensversicherungen und Investmentfonds kassieren weit mehr als die 0,13% der Schweden. Das schwedische Modell ist, bezogen auf Rendite und Risiko, deutlich effizienter als die deutsche Altersvorsorge-Flickschusterei.
Aber irgendwas bleibt doch übrig von einer Betriebsrente. So schlecht kann das alles doch gar nicht sein. Es bekommt ja nicht jede oder jeder Grundsicherung.
Damit kommen wir zu Fehler Nummer 9. Das ist nett, aber zu optimistisch. Man betrachtet die gesetzliche Rente, wer Geld in die betriebliche Altersvorsorge einzahlt, jetzt kommt's, reduziert damit automatisch seine gesetzliche Rente.
Wieso?
Ganz einfach. Alle Sozialleistungen bemessen sich am Bruttogehalt. Ist das Bruttogehalt geringer, fallen nicht nur die gesetzliche Rente geringer aus, sondern auch Arbeitslosengeld, Krankengeld, Erwerbsminderungsrente und die Altersrente.
Wirklich?
Ja, wirklich. Finanztipp hat die Probleme mit der Entgeltumwandlung sehr ausführlich dargestellt. Es lohnt sich da mal reinzuschauen. Übrigens, wer eigenverantwortlich per Entgeltumwandlung fürs Alter vorsorgt, reduziert damit nicht nur die eigene gesetzliche Rente, sondern auch das Beitragsaufkommen der deutschen Rentenversicherung insgesamt und damit die gesetzliche Rente aller.
Aller.
Wirklich aller. Dadurch verschärft sich, kommt wieder ein Zitat von Norbert Schönert, einem meiner Follower auf dem Blog Vor- und Ruhestand, dadurch verschärft sich das gesamtgesellschaftliche Problem der Rentenarmut. Klingt alles sehr theoretisch. Denn, man muss das erklären, denn die Rentenversicherung und auch die anderen Zweige der Sozialversicherung verlieren natürlich Einnahmen aufgrund der beitragsfreien Umwandlung der Gehälter von Millionen Arbeitnehmern.
Also nochmal langsam, wenn viele Betriebsrenten abschließen, dann verringert sich die Rente für alle.
Für alle. Weil die Beitragseinnahmen der gesetzlichen Rentenkassen sinken.
Heißt das, eine Betriebsrente rentiert sich nur für Spitzenverdiener, die weit über der Beitragsbemessungsgrenze liegen?
Kommt drauf an. Für Spitzenverdiener kann es sich wegen der Steuersparnis lohnen.
Wir waren jetzt die ganze Zeit bei Fällen, die lebenslang bei derselben Firma arbeiten. Was aber passiert, wenn eine Arbeitnehmerin den Arbeitgeber wechselt oder das Unternehmen pleite geht?
Jobwechsel? Im Gesetz zum Stellenwechsel steht beispielsweise überhaupt nichts. Für den Insolvenzfall gibt es den Pensionssicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Da muss sich der Arbeitnehmer aber dahinter klemmen, um seine Ansprüche kämpfen. Was ist beim Jobwechsel? Beim Jobwechsel kommt es darauf an. Ob jemand seinen Vertrag mitnehmen kann, hängt von der Art des Vertrags ab. Wer eine Direktzusage hat oder einen Vertrag über die Unterstützungskasse, ist gekniffen. Leider ist es so, dass es viele Formen der betrieblichen Altersvorsorge gibt. Manchmal kann der Vertrag, den jemand beim alten Arbeitgeber abgeschlossen hat, bei einem Wechsel nicht ohne Einbußen beim neuen Arbeitgeber weitergeführt werden, weil der mit einem anderen Versicherer zusammenarbeitet. Solange es keine Vereinheitlichung gibt, bleibt das Murks.
Aber die Zeiten, wo jemand 30, 40 Jahre lang beim selben Unternehmen bleibt, die sind doch vorbei. Das muss doch sogar eine Andrea Nahles mitbekommen haben.
Tja, wenn sie es mitbekommen hat, dann hat sie es auf jeden Fall nicht in ihrem Gesetz berücksichtigt.
Nach all den bisherigen negativen Punkten traue ich mich kaum, nach der Rendite zu fragen. Wie sieht es denn mit der Rendite aus?
Welche Rendite? Ganz schlecht. Vor allem jüngere Arbeitnehmer sollten gut aufpassen, schreibt beispielsweise die Verbraucherzentrale Bayern. Ich zitiere, wenn sich der Arbeitgeber nicht mit einem nennenswerten Beitragszuschuss einbringt, drohen deutliche Einbußen, sagt beispielsweise der Altersvorsorgeexperte Mertin Larisch. Je nach Alter sollte der Arbeitgeberanteil der Verbraucherzentrale Bayern zufolge wenigstens 40% betragen. Wenigstens. So können auch spezifische Nachteile der betrieblichen geförderten Vorsorgevariante aufgehoben werden. Finanztipp geht sogar noch einen Schritt weiter und rechnet das anhand eines Beispiels vor. Im stark vereinfachten Beispiel, dass sich die Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge nicht verzinsen, klingt jetzt komisch, aber gehen wir mal davon aus, nicht verzinsen zahlt der Durchschnittsverdiener über 30 Jahre lang jeden Monat netto 100 Euro in den Vertrag und bekommt nur 82 Euro garantierte Nettorendite raus. Er müsste nach Renteneintritt mit 67 noch 37 Jahre leben, also 104 Jahre alt werden, damit er sein Geld zurückbekommt. Fazit, das lohnt sich auf keinen Fall. Angenommen, die betrieblichen Altersvorsorgebeiträge verzinsen sich mit 2%. Ist doch schön, 2%. Über 30 Jahre lang. Dann sieht die Sache etwas besser aus. Statt 82 Euro kann sich der Arbeitnehmer für 100 Euro monatliche Einzahlung jetzt über eine garantierte Nettorendite von 127 Euro pro Monat freuen. Damit er sein eingezahltes Geld wiederbekommt, müsste er noch 24 Jahre Rente beziehen, also 91 Jahre alt werden. Ja, das lohnt sich wahrscheinlich für die meisten Betriebsrentner immer noch nicht, denn das Problem, dass die Ersparnis heute die Lasten im Alter nicht ausgleichen kann, hat das Betriebsrentenstärkungsgesetz eben nicht behoben. Das ist natürlich jetzt alles eine Vereinfachung. Nach 30 Jahren hätte unser Fall 30 Rentenpunkte eingesammelt, was eine gesetzliche Bruttorente von ungefähr 900 Euro wäre. Von der Bruttobetriebsrente bleiben nach Abzug aller Kosten und Abgaben nur noch 82 Euro netto übrig, unter der Annahme, dass sich die 30 Jahre lang eingezahlten Beiträge nicht verzinsen, also null Zinsen. Aus 100 Euro sind 82 Euro geworden. Klingt nicht gut. Der betriebliche Altersvorsorger müsste schon ein Methusalem-Alter erreichen, um nur das eingezahlte Geld wieder rauszuholen. Übrigens, die Nullverzinsung ist gar nicht so abwegig, denn der gegenwärtige Garantiezins der Versicherer, auch Höchstrechnungszins genannt, liegt zurzeit bei 0,9%. Wobei 0,9% nicht auf die Einzahlung berechnet werden, sondern darauf, was von den Prämien abzüglich der Kosten, also ich zähle wieder auf, Abschlussprovision, Vertriebsaufwand, Verwaltung, Todesfallschutz, übrig bleibt. Und das sind meistens nur 70%. Damit reduziert sich der effektive Garantiezins noch einmal. Er kommt damit der Null ziemlich nahe. Aber selbst bei Minimalverzinsung von 2%, wie in unserem Beispiel angenommen, müsste der Betriebsrentner 91 Jahre alt werden. Dumm nur, dass Männer im Westen eine Lebenserwartung von 78 Jahren haben. Das heißt, die betriebliche Altersvorsorge lohnt sich für die meisten Männer überhaupt nicht.
Das klingt ja jetzt alles sehr ernüchternd. Was passiert denn mit der Betriebsrente, wenn man stirbt? Kann das eingezahlte Geld vererbt werden?
Tja, das ist so eine Sache. Mit der Direktversicherung wird auch die Doppelverbeitragung vererbt. Das heißt, eine Witwe oder ein Witwer oder die Kinder zahlen weiter an die Krankenkasse, bis 10 Jahre voll sind. Bislang haben die Gerichte noch jedes Mal den Krankenkassen recht gegeben.
Düstere Aussichten. Wenn ich ein Arbeitsleben lang in eine Betriebsrente einzahle, dann müsste ich, je nach Betrachtung, zwischen 91 und 104 Jahre alt werden, um mein eingezahltes Geld wieder herauszubekommen. Da die meisten Betriebsrentner Männer sind und deren derzeitige Lebenserwartung bei 78 Jahren liegt, scheint sich eine betriebliche Altersversorgung kaum zu lohnen. Nach der Pause erzählt uns Helmut Achatz, welche Alternativen es gibt.
Die Rente wird nicht zum Leben reichen, aber sie ist sicher.
Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU.
Lora München auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+, und 24 Stunden im Internetstream.
Wir wenden uns gegen Sozialabbau, neoliberale Plattheiten und vermeintliche Sachzwänge.
Wir kommen schon zum letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung »Warum das Betriebsrentenstärkungsgesetz Murks ist«. Mein Studiogast ist Helmut Achatz, ein Finanzjournalist. Wir haben jetzt ziemlich ernüchternde Rechnungen gehört, was an Betriebsrenten rauskommt, so man sie denn erlebt. Es scheint so, dass man bei einer normalen Lebenserwartung sein eingezahltes Geld gar nicht herausbekommt. Man muss schon ganz schön lange leben, um die Einzahlungen überhaupt zu bekommen. Was ist denn nun das Fazit des Betriebsrentenstärkungsgesetzes?
Tja, das Gesetz ist schlichtweg zu kompliziert. So sagen selbst wohlmeinende Verbände und Versicherer sowie die Gewerkschaften. Ein kompliziertes Gesetz kostet aber Geld und ist zudem ungerecht. Dem Gesetz ist einfach anzumerken, dass es nicht aus einem Guss stammt. Es gleicht eher einem Flickenteppich. Das Gesetz ist nicht nur kompliziert, sondern in sich sogar unlogisch.
Jetzt fragen wir mal andersherum. Ab wann lohnt sich denn eine Betriebsrente?
Ab wann lohnt sich eine Betriebsrente? Gute Frage. Die Entgeltumwandlung lohnt sich nur, wenn der Arbeitgeber einen deutlichen Beitrag leistet. 15%, wie im Gesetz vorgesehen, ist es nicht getan. Alles in allem verdient das Betriebsrentenstärkungsgesetz seinen Namen nicht. Im Gegenteil, es ist ein Betriebsrentenschwächungsgesetz. Schlampig gemacht, wichtige Tatbestände sind nur mit einem Halbsatz angerissen, vieles fehlt. An den Versicherten hat der Gesetzgeber zuletzt gedacht. Das Gesetz gehört auf den Müll. Besser wäre es, Andrea Nahles hätte sich am Vorbild Schweden orientiert. Wie es geht, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ja gründlich recherchiert, aber daraus eben keine Lehren gezogen. Mit was haben wir nur so eine Politik verdient? Ein Trauerspiel. Übrigens haben sich schon einige Versicherer zu sogenannten Konsortien zusammengefunden, im Schlepptau des Betriebsrentenstärkungsgesetzes den Markt abzufischen.
Was heißt Konsortium?
Konsortium heißt, ich nenne ein Beispiel, es gibt das Rentenwerk. Das Rentenwerk, da haben sich 5 genossenschaftlich geprägte Versicherer zusammengeschlossen. Ihr Produkt ist eine fondsgebundene Direktversicherung. Und zu diesen 5 gehören die Barmenia, DBK, Gotha, Huck Coburg und die Stuttgarter. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt noch mehr Konsortien. Ich habe bei diesem Rentenwerk mal nachgefragt, wie sie denn zu diesen Fehlern stehen. Und da kam folgende Antwort. Ich darf zitieren. Es ist durchaus richtig, dass Betriebsrenten in der Auszahlungsphase in voller Höhe mit Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen belastet werden. Sie geben es zumindest zu. Dies wurde im Rahmen des sogenannten Gesundheitsmodernisierungsgesetzes, kurz GMG, im Jahr 2004 beschlossen. Für Arbeitnehmer ergeben sich trotz alledem entscheidende Vorteile, sagt das Konsortium. Beispielsweise, aufgrund der sozialversicherungsrechtlichen Freistellung der Beiträge sparen Arbeitnehmer in der Ansparphase zum Beispiel auch die Anteile von Kranken- und Pflegeversicherung in der Ansparphase.
Ja, das wissen wir.
Das wissen wir. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber reagiert und die Arbeitgeber verpflichtet, ab 2019 für alle Neuverträge bzw. ab 2022 für alle Bestandszusagen 15% der Sozialversicherungsersparnisse an die Arbeitnehmer weiterzugeben. Das heißt, wer einen Altvertrag hat, muss bis 2022 warten. Aber weiter im Text. Durch diese Mechanismen wird der Nachteil der vollen Verbeitragung in der Auszahlungsphase ausgeglichen. Die Betriebsrente wird gestärkt, sagt das Konsortium. Im Hinblick auf das jüngst entwickelte Angebot des Rentenwerks können wir sagen, dass Arbeitnehmer vor allem von der im Branchenvergleich sehr günstigen Kostenstruktur des Konsortiums profitieren, die letztlich zu höheren Ablaufleistungen führt. Durch den Wegfall der Arbeitgeberhaftung, also der reinen Beitragszusage im neuen Modell, kann das Rentenwerk Beiträge kapitalmarktorientierter anlegen und so über lange Sicht höhere Renten für seine Kunden erwirtschaften. Auch dieser Aspekt trägt entscheidend zum Ausgleich des Nachteils der vollen Verbeitragung bei, sagt das Rentenwerk. Jeder kann sich selbst einen Reim drauf machen. So wird's nichts. So wird's nichts mit der betrieblichen Altersvorsorge. Nur wenn das Rentenwerk die Abschaffung der Doppelverbeitragung bei der Politik erreicht. Aber nur dann können die 5, wie gesagt, DBK, Barmenia und so weiter, überhaupt erst loslegen. Ansonsten brauchen sie erst gar nicht anfangen. Denn dann lohnt sich die Betriebsrente in dieser Form nicht. Wer selbst vorsorgt, ist besser dran. Was hier so theoretisch klingt, hat leider dramatische Folgen für die finanzielle Lage von Millionen Rentnern. Es reicht eben nicht aus, dass sich Arbeitnehmer auf die arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente ihres Unternehmens verlassen. Das Versorgungsniveau der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge beträgt, eine Untersuchung, dem stammt die von Willis Towers Watson, zwischen 4,4 und 4,8% des letzten Grundgehalts. Also nicht mal 5%. Peanuts. Das Absenken der gesetzlichen Rente könne so nicht allein von der betrieblichen, arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge kompensiert werden, so das Ergebnis des deutschen BAV-Index von Willis Towers Watson, für das 200 Unternehmen mit 332 Arbeitgeber- oder mischfinanzierten Versorgungszulagen analysiert wurden. Also 5% ist wirklich sind Peanuts. Nur 5% kann eben die betriebliche Altersvorsorge ausgleichen, um die Versorgungslücke durch die in der gesetzlichen Rente zu kompensieren.
Wer verdient an diesem Betriebsrentenstärkungsgesetz?
Gute Frage. Wer verdient? Die Versicherungen natürlich, die Gebühren kassieren. Die Arbeitgeber, die Sozialleistungen sparen. Und die Arbeitnehmer haben das Nachsehen.
Wir haben jetzt fast eine Stunde recht schwierige Themen mit vielen Fachbegriffen besprochen. Jetzt wollen wir noch mal kurz die diversen Fachbegriffe wiederholen. Was bedeutet das jeweils? Da waren zum Beispiel die Entgeltumwandlung.
Der Arbeitnehmer verzichtet auf einen Teil seines Gehalts.
Beitragsbemessungsgrenze.
Nur bis zu dieser Grenze erfolgen Einzahlungen in die beispielsweise Rentenversicherung.
Regelbedarfsstufe.
Das ist im Sozialgesetz festgelegt. Stufe 1 ist ein Alleinstehender, Stufe 2 ein Paar, Stufe 3 und so weiter.
Eckregelsatz.
Das ist die Lebensunterhaltskosten des Einzelnen oder des Paars oder der Familie.
Und jetzt der gewichtigste Begriff, die Doppelverbeitragung.
Der Arbeitnehmer zahlt in der Rentenphase sowohl den Arbeitgeber wie den Arbeitnehmeranteil an die Krankenkasse.
Auf Versicherungen zahlen wir Versicherungssteuer. Wie ist es denn mit den Betriebsrenten? Zahlen wir da auch eine Steuer, wenn wir eine freiwillige Betriebsrente abschließen?
Versicherungssteuern, okay. Versicherungssteuern entfallen nur auf Sachversicherungen, wie zum Beispiel Hausrat, Haftpflicht, Feuer, Gebäude. Wenn eine Direktversicherung vor 2005 oder später abgeschlossen wurde, sind die Beiträge steuerfrei, aber die spätere Rente steuerpflichtig. Alte Direktversicherungen, also abgeschlossen vor 2004, werden in der Einzahlphase pauschal mit 20% plus Soli belastet. Dafür sind sie in der Rente aber weitgehend steuerfrei. Weitgehend. Der Betriebsrentner muss nur den Ertragsanteil versteuern, abhängig vom Alter des Rentners. Also ziemlich kompliziert.
Also ist es denkbar, dass der Staat dann auch irgendwann mal an den Privatversorgungen schon beim Abschluss über Steuern verdient und diese Steuern dann auch regelmäßig erhöht?
Auch bitte keine schlafenden Hunde wecken.
Sind diese Betriebsrenten oder Direktversicherungen eigentlich kündbar? Es kann ja vorkommen, dass man mal in Geldnöte kommt und Geld braucht.
Satz mit X war wohl nix. Direktversicherungen sind nicht kündbar. Das hat jüngst leider das Bundesarbeitsgericht entschieden in einem Urteil, noch gar nicht so lange her, vom 26. April 2018. Ich kann hier auch gerne das Aktenzeichen nennen, Aktenzeichen 3AZR586-16.
Wir sind ja nun kurz vor den Landtagswahlen in Bayern. Wie steht die Politik dazu? Gibt es Parteien, die ein offenes Ohr für die Problematik der Direktversicherungen und der Betriebsrenten haben?
Zur Erinnerung, die Doppelverbeitragung ist 2003 von Rot-Grün beschlossen worden und von der Union abgenickt. Die einzige Partei, die damals dagegen war, war die FDP. Heute engagieren sich vor allem die Linken für die Abschaffung der Doppelverbeitragung.
Sie klingen ja so, als wollen Sie dies alles gar nicht so hinnehmen. Was planen Sie denn?
Was planen wir? Wir, der Verein der Direktversicherungsgeschädigte, demonstrieren. Wir gehen auf die Straße am 27. September. Bitte schon mal rot anstreichen im Kalender. Am 27. September um 13 Uhr am Marienplatz in München.
Zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Was Positives, oh Gott, ja, was Positives. Ich fange mal anders an. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen in der FAZ von Thomas Mayer, dem Ex-Chefsvolkswirt der Deutschen Bank. Und er hat darüber nachgedacht, was er seinen beiden Töchtern in puncto Altersvorsorge raten soll. Ja, selbst der Volkswirt verzweifelt schier angesichts des undurchdringlichen Dickichts von Riester, Rürup und Co. Er empfiehlt seinen Töchtern Aktien. Warum nehmen die Deutschen ihre Altersvorsorge nicht einfach selbst in die Hand? Dafür bieten sich Aktien an. Ja, richtig, Aktien. Klingt eigenartig. Wer aber 10, 20 oder noch mehr Jahre Zeit hat und vernünftig verteilt, der bringt es locker auf eine Rendite von 6, 7 oder sogar noch mehr Prozent und muss dem Staat, wohlgemerkt, nur 25% Abgeltungssteuer plus Soli zahlen. Den Krankenkassen aber keinen doppelten Versicherungsbeitrag, den Versicherungen keine Anfangsprovision und keine Verwaltungsgebühren. Und im Rentenalter überweist er sich jeden Monat seine Rente selbst per Dauerauftrag. Na, wie wär's? Also, nur Mut.
Über 41 Milliarden Euro haben die Deutschen bei Pensionskassen angelegt. Fast 5 Millionen ArbeitnehmerInnen sorgen aktiv via Pensionskassen vor, meist Männer. Der durchschnittliche Monatsbeitrag beträgt bei einer Entgeltumwandlung ca. 100 Euro. Es sind also eine ganze Menge ArbeitnehmerInnen, die sich über Betriebsrenten eine Zusatzrente ersparen wollen. Ein Gesetz, das diese Betriebsrenten stärkt, wäre also wirklich notwendig. Was aber aktuell beim Betriebsrentenstärkungsgesetz unter Andrea Nahles rausgekommen ist, verdient den Namen Stärkung nur für die Arbeitgeberbelange, nicht für die Arbeitnehmerbelange. Wenn Ihnen nun auch Bedenken kommen, ob das Betriebsrentenstärkungsgesetz sinnvoll ist, dann nehmen Sie doch an der Demo am Donnerstag, dem 27.09.2018, am Marienplatz teil. Die Demo steht unter dem Motto: Erst angelockt, dann abgezockt. Damit sind wir am Ende mit der Sendung, warum das Betriebsrentenstärkungsgesetz Murks ist. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meinen Studiogast Helmut Achatz. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Wenn Sie mehr von Helmut Achatz wissen möchten, können Sie sich auf seiner Homepage www.vorunruhestand.de informieren.